Habt ihr schon einmal etwas von Reallaboren oder Realweltlaboren gehört? Sie könnten eine Antwort auf die Frage sein, wie Erkenntnisse aus der Forschung in Zukunft schneller oder überhaupt in die Praxis gelangen und dort umgesetzt werden. In der Landwirtschaft gibt es da gerade bei Punkten wie Tierwohl oder Umweltschutz einiges, was Forschung und Praxis durch eine Zusammenarbeit im Reallabor gemeinsam verbessern könnten. Querfeldein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. In dieser Podcast-Folge soll es heute vor allem um Reallabore in der Landwirtschaft gehen. Was genau ist so ein Reallabor? Wo liegt der Unterschied zur, in Anführungsstrichen, klassischen Forschung, die wir kennen? Warum brauchen wir Reallabore? Und was wünschen sich unsere Gäste diesbezüglich von der Politik? Diese drei Gäste sind diesmal Susanne, Ralf und Sebastian. Und zusätzlich zu ihnen hört ihr in dieser Episode auch noch O-Töne von weiteren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die ebenfalls ihr Wissen zum Thema Reallabore teilen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid. Nochmal guten Morgen, obwohl es ist eigentlich Mittag. Guten Mittag, Susanne, Ralf und Sebastian. Am besten fangen wir damit an, dass ihr euch einfach mal kurz vorstellt und ich überlasse euch die Wahl, wer beginnt.
Ja, dann fange ich mal an. Mein Name ist Ralf Remmert. Ich bin Landwirt aus der Prignitz. Das ist ungefähr die halbe Strecke zwischen Hamburg und Berlin. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit der Schweinezucht, das heißt mit der Aufzucht und der Mast von Schweinen. Allerdings habe ich auch die ganze Wertschöpfungskette, vom Saatkorn bis zur Salami. Und habe mich schon sehr früh mit Tierwohlthemen beschäftigt und hier ganz besonders mit dem Erhalten von unkopierten Schweinen. Also die dürfen ihren Ringelschwanz behalten bei mir. Das ist so ein bisschen was Besonderes im Konventionellen und hat eben schon einiges an Eigeninnovationen bewirkt bei mir. Ne? Und daher auch dieser Bezug zu diesen Reallaboren schon.
Super.
Dann schließe ich mich vielleicht direkt mal an. Mein Name ist Susanne Höschen-Taubner. Ich arbeite an der Universität Kassel als Koordinatorin für den Hessischen Forschungsverbund Agrarsystemökologie. Ist ein etwas wilder Titel, aber uns geht es eben um die landwirtschaftliche Forschung. Und dieser Forschungsverbund besteht aus den Unis Kassel, Gießen und Geisenheim. Und bevor ich diese Koordinationsstelle angefangen habe, habe ich aber auch 12 Jahre am Fachbereich ökologische Agrarwissenschaften der Universität Kassel gearbeitet und geforscht und habe da einiges an Erfahrungen gesammelt in Forschungsprojekten, die wir gemeinsam mit Praktikern durchgeführt haben. Und so ein bisschen Bezug habe ich auch zu dem, was Ralf Remmert eben gesagt hat. Wir haben früher zu Hause auf dem Betrieb, wo ich gelebt und gearbeitet habe, auch Schweine in einem konventionellen System, aber alternativ gehalten und auch im kleinen Umfang vermarktet. Also nicht in dem Stil, aber in einem kleineren Umfang.
Gut, dann beschließe ich mal die Vorstellungsrunde. Mein Name ist Sebastian Rogger. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung oder kurz ZALF. Mein Bezug zu dem Thema heute ist, dass ich einerseits mich forschungsseitig mit dem Thema Realweltlabore und transdisziplinäre Forschung befasse und momentan ein Projekt koordiniere, was auch Elemente eines Realweltlabors in sich trägt. Und ich kann sozusagen aus der Forschungspraxis berichten.
Jetzt habt ihr schon das Wort Reallabore angesprochen. Ich würde aber kurz einen Schritt nochmal zurückgehen und erstmal die Frage stellen wollen, warum kommen denn aktuell die Ergebnisse, die in der Forschung entstehen, so verzögert oder teilweise gar nicht in der landwirtschaftlichen Praxis an? Was sind da die Gründe?
Deine Frage impliziert ja schon eine bestimmte Annahme, nämlich dass die Kommunikation zwischen Sender, also Wissenschaft und Empfänger, Landwirtschaft irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ne? Und jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, woran hängt's? Also liegt's am Sender oder am Empfänger? Und die Antwort ist wie immer, man kann es nicht genau sagen. Also es ist so, dass Wissenschaft ihre Fragen aus sich selbst heraus generiert und diese Fragen stellt sich die Praxis aber oftmals gar nicht, ne? Und umgekehrt genauso. Und das sorgt dann halt dafür, dass die Fragen, die die Wissenschaft bearbeitet, letztlich gar nicht relevant sind für die Praxis. Was auch ein Problem sein kann oder ein Problem ist, ist, dass viele Wissenschaftler in ihrer Forschung ja komplexe Systeme bearbeiten, aber die so runterbrechen müssen auf bestimmte Parameter, dass die Aussagen, die sie daraus generieren können, einfach nicht für die Praxis geeignet sind. Das muss man einfach so sagen. Das heißt, es ist gar nicht so sehr die Qualität der Kommunikation, ne? Also der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin redet die ganze Zeit nur in Fachsprache und der Landwirt oder die Landwirtin versteht es nicht, sondern die Probleme liegen, glaube ich, ein bisschen tiefer.
Susanne, möchtest du da was ergänzen?
Ja, Sebastian hat, glaube ich, schon das Wesentliche gesagt und es ist so, es hängt damit zusammen, dass die reale Welt eben immer ein komplexes System ist und nie so einfach, wie man es unter Laborbedingungen in der Forschung gerne nachstellt. Also wenn wir in der Wissenschaft irgendwelche Phänomene erforschen, besonders in den Naturwissenschaften, dann ist ja oft das Ziel, wenn man Versuche anstellt, die immer unter möglichst gleichbleibenden Rahmenbedingungen zu machen, um dann die Ergebnisse, die daraus entstehen, verallgemeinern zu können. Und also das ist so ein wissenschaftlich-methodisches Vorgehen. Und das hat aber eben leider an bestimmten Stellen wenig mit der realen Welt zu tun, weil da die Rahmenbedingungen natürlich eine entscheidende Rolle spielen. Also alle die Rahmenbedingungen, die ich im Labor sozusagen versuche gleichzumachen und auszuschalten, haben aber in der Realität eben doch einen Einfluss darauf, wie irgendwas passiert und wie sich irgendwas entwickelt. Und diese Forschung im Labor hat deswegen eben oft die Schwäche, dass diese bestimmten Rahmenbedingungen nachher nicht mit erklärt werden und deswegen das, was als Ergebnis da steht, in einem praktischen Betrieb, landwirtschaftlichen Betrieb, so eben nicht eins zu eins dieselbe Wirkung hat und auch nicht so gut umzusetzen ist. Also diese Kontextabhängigkeit ist so ein Stichwort, was wir in diesem Zusammenhang immer gerne nennen.
Danke dir für deine Definition. Wie angekündigt, haben wir, weil das Thema in dieser Episode ja so breit ist, diesmal neben unseren Podcast-Gästen auch noch weitere Expertinnen und Experten zu ihrem Verständnis von Reallaboren und ihren Erfahrungen dazu befragt. Zum Beispiel Maria Busse. Sie arbeitet aktuell, wie Sebastian auch, am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, dem ZALF, und hat schon einige Erfahrungen in Projekten mit Reallaborcharakter. Also der engen Beteiligung nicht wissenschaftlicher Akteure und Akteurinnen in Forschungsprojekten. Und ihrer Meinung nach gibt es zu Forschungsfragen, wie sie für die Praxis interessant sind, schlichtweg bisher zu wenig Daten. Aber hören wir mal rein, was genau sie sagt.
Wissenschaftliche Forschungsfragen, insbesondere in Naturwissenschaften, gehen oft sehr ins Detail und können nur einen bestimmten Teilbereich komplexer, praxisrelevanter Themen abdecken. Das hängt auch stark mit den Versuchsaufbauten, also dem Forschungsdesign und der Methodik zusammen. Um praxisrelevante Fragen zu beantworten, die meist auf ja größere Zusammenhänge und Verallgemeinerung abzielen, fehlen der Wissenschaft oft valide Vergleichsdaten.
Okay. Die Datengrundlage ist das eine. Dann frage ich jetzt mal andersherum. Warum ist es denn überhaupt wichtig, dass die Ergebnisse schneller in der Praxis ankommen?
Wenn ich gerade weitermachen darf. Es ist ja so, bestimmte Erkenntnisse auch aus der Forschung kommen ja sehr schnell in der Praxis an. Und zwar immer dann, wenn es darum geht, die Produktivität zu steigern, den Ertrag zu erhöhen. Also wenn wir über technische Lösungen nachdenken im Ackerbau, ne? Wie kann ich also noch effizienter den Boden bearbeiten? Wie kriege ich ein bisschen mehr Ertrag von meinem Feld? Da klappt ja der Transfer aus der Forschung in die Praxis ziemlich gut. Auch weil es da um Ertragssteigerungen zum Beispiel geht und da sind so die Umweltfaktoren auch ganz gut mit erforscht. Wir haben besonders dann Schwierigkeiten, wenn es um so qualitative Dinge geht wie mehr Umweltschutz, mehr Tierwohl. Das sind so Parameter, die sind durchaus gar nicht mal so einfach zu erreichen. Also da kann ich nicht einfach Faktor A erhöhen und dann wird Faktor B auch besser. Da gibt's immer viel umfangreichere Einflüsse. Und vor allen Dingen ist es aber so, dass das nicht zwangsläufig den Ertrag steigert. Das heißt, es gibt am Ende nicht zwangsläufig einen besseren Erlös oder im Gegenteil. Oft ist es so, es ist mit mehr Aufwand verbunden. Und wenn ich als Landwirt, als Betriebsleiter meinen Betrieb so führen muss, dass am Ende wirtschaftlich da eine schwarze Zahl steht, dann ist das manchmal einfach nicht möglich, solche Dinge aufwendig umzusetzen, ohne dass am Ende daher eine Wertschöpfung raus entsteht. Also da ist sicherlich auch eine Begrenzung.
Maria formuliert das alles noch etwas drastischer. Hören wir mal rein, was die dazu sagt.
Es ist immens wichtig, die Transformation in Richtung Nachhaltigkeit nun endlich voranzubringen. Die großen globalen Herausforderungen wie der Klimawandel, Verlust der Biodiversität, Verschmutzung von Gewässern sind ja schon seit Jahrzehnten bekannt, aber aktueller denn je. Also an manchen Stellen konnten zwar kleine Erfolge erzielt werden, aber im Großen und Ganzen sind die Probleme ja geblieben. Nun sind inzwischen aber auch die Folgen, also vermehrte Dürren oder Überschwemmungen, fehlende Bestäuber im Obstbau, immer stärker sichtbar.
Ralf, dann direkt die Frage an dich. Ich meine, du bist aus der Praxis, du hast einen Betrieb. Wie siehst du das? Wie würdest du das beantworten? Sagst du auch, ja, du musst oder kannst oder willst zuerst Dinge umsetzen, die dir helfen, deinen Ertrag zu steigern? Okay, in deinem Fall jetzt nicht Ertrag, aber am Ende des Tages vielleicht den Gewinn zu steigern? Oder wie siehst du das?
Ich denke, Sebastian und Susanne haben genau den Kern der Sache getroffen. Ne? Also natürlich als Unternehmer muss man diese betriebswirtschaftlichen Dinge genau im Auge behalten. Da zwingen uns das ganze Umfeld schon dazu. Natürlich gehört zum Unternehmertum auch, nach vorne zu sehen und die Probleme, die in Zukunft entstehen, die schon im Auge zu haben und schon mal rechtzeitig sich um Lösungen zu kümmern. Aber diese Sachen werden gerne nicht nur von landwirtschaftlichen Unternehmern, sondern von anderen Unternehmern auch in den Hintergrund gestellt. Vorne an steht erstmal diese kurzfristige, ich sag mal, Gewinnmaximierung. Oder eben Rationalisierung, kommt dem ja ungefähr gleich. Das Spannende eigentlich ist, sich frühzeitig mit den Herausforderungen in der Zukunft zu beschäftigen, wie mehr Umweltschutz, mehr Tierschutz, der im ersten Moment einfach noch nicht diesen Mehrwert generiert. Aber der wird in Zukunft dafür sorgen, dass man seinen Betrieb eben auf die neuen Anforderungen schon eingestellt hat. Ja, und das kann man eben nicht in Euros einfach so quantifizieren. Und das muss man den Betriebs- oder den Betriebsleitern auch irgendwie immer mal transportieren. Ich habe einfach auch die Erfahrung gemacht, dass viele Probleme einfach auch interdisziplinär sind. Ne? Und dann habe ich tatsächlich Forschungsprojekte, die einen kleinen Teil berühren, aber nicht das ganz große Ganze im Blick behalten. Und dann wird das eben nicht ein Gesamtkonzept. Das wollte ich einfach nochmal ergänzen, dass man das eben, ja, die Wissenschaft natürlich, die guckt durch eine andere Brille als der Praktiker und die Gesellschaft hat vielleicht noch eine andere Brille auf. Und daher ist es wichtig, dass wir uns zusammenfinden und so Verständnis füreinander haben. Einmal für den Praktiker, der seinen Alltag bewältigen muss, die Gesellschaft, die eine Anforderung hat an eine Veränderung und der Wissenschaftler an seine wissenschaftliche Exaktheit und Reproduzierbarkeit. Ne? Also die Dinge, die müssen in Einklang gebracht werden und dafür ist Reallabore vielleicht eine Chance.
Wir möchten gern noch eine weitere Stimme und damit auch eine weitere Facette mit in die Diskussion holen. Und deshalb haben wir mit Toni Klemm gesprochen, der ebenfalls am ZALF forscht und die Perspektive von Landwirtinnen und Landwirten auf das Thema Zusammenarbeit mit der Forschung gut kennt. Und Toni stellt auch eine mögliche Lösung für das eben beschriebene Dilemma vor. Am ZALF soll mit dem sogenannten IAT ein neues Institut gegründet werden, das Innovationszentrum für Agrarsystemtransformation, in dem ganz anders mit der Praxis zusammengearbeitet werden soll. Aber hören wir mal rein, was Toni sagt.
In der Vergangenheit, und das ist nicht nur am ZALF so, haben sich Landwirte oft beklagt, dass alle paar Jahre Forschende vorbeikamen und Daten für Studien wollten, Landwirte aber selten Einfluss auf die Forschungsziele hatten, auf die Methoden und nur vereinzelt die Ergebnisse der Forschung gesehen haben und damit auch den Wert ihrer eigenen Arbeit vermittelt bekamen. Im IAT, im Institut für Agrarsystemtransformation, das wir am ZALF aufbauen wollen, wollen wir versuchen, dass Landwirte und andere Akteure durch einen ständigen Austausch mit Forschenden selbst Belange und Bedarfe einbringen können und als Partner von Beginn an in Forschungsprozesse eingebunden sind und über mehrere aufeinanderfolgende Projekte auch eingebunden bleiben. Damit denken wir, dass Forschende ein besseres Verständnis von Problemen der Realwelt entwickeln und dass insbesondere innovative Landwirte, die schon jetzt von sich aus Neues probieren, eine größere Hebelwirkung haben und Innovationen, die sich quasi im Kleinen bewährt haben, durch die wissenschaftliche Begleitung besser hochskaliert und in die Breite getragen werden können.
Bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, und ich glaube, da sind die Kolleginnen und Kollegen am ZALF zumindest theoretisch mit ihren Überlegungen schon sehr weit, wollen wir für euch, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, vorher nochmal einen Schritt zurückgehen. Was sind denn diese Reallabore, über die wir heute sprechen wollen? Wie muss man sich das so vorstellen? Also ich meine, ich glaube, jeder hat ein Bild im Kopf, wenn er das Wort Labor hört. Ich glaube, so wie wir uns ein Labor vorstellen, sieht kein Reallabor in der Landwirtschaft aus. Deshalb würde ich gerne mal von euch wissen, wie muss man sich das vorstellen? Wie groß ist das vielleicht? Wer arbeitet dort? Wer ist Teil eines Reallabores? Wie funktioniert es? Erklärt es mal so, dass wir ein Bild vor Augen haben.
Die Schwierigkeit darin festzulegen, was ein Reallabor liegt darin, dass es nicht fest definiert ist. Ist ja häufig so, ne? Das ist also bei Reallaboren letztlich genauso. Von daher muss ich so ein bisschen sagen, was ein Reallabor für mich ist. Für mich beinhaltet es, oder es ist eigentlich runtergebrochene Art Lern- und Forschungsumgebung. Ne? Das kann ein realer Ort sein, das kann aber auch ein System, ein Teilsystem sein, was man sich anguckt, wie eine Wertschöpfungskette. Mit oder in einem Realweltlabor, ja, versucht man forschend Fragen zu beantworten, die vor allen Dingen aus der Praxis heraus generiert werden. Das ist also ein typisches Merkmal, dass eben nicht nur die Wissenschaftler mit ihren Fragen kommen und die dann beantwortet werden, sondern das wird co-kreiert zwischen Praxis und Wissenschaft, was man da bearbeiten will. Und dann ist es eigentlich ein sehr typisches Merkmal, dass man die Fragen, die man aufgeworfen hat, versucht experimentell und lernend zu bearbeiten. Ne? Und dann auch mit etablierten wissenschaftlichen Methoden. Und das Ganze aber nicht, wie du schon gesagt hast, in einem Labor, wo die Rahmenbedingungen festgelegt sind, sondern halt in einem sogenannten realweltlichen Setting, ne? Also in der normalen Umgebung, wo sich die Parameter ständig ändern, wo neue Gesetze verabschiedet werden, die einen plötzlich so querschießen. Und letztlich ist das Ziel von solchen Reallabor-Forschungsansätzen auch wie in der Forschung, ja, Antworten auf die Fragen zu finden, ne? Die dann einerseits von der Wissenschaft auch aufgegriffen werden können, aber hoffentlich auch einen Lösungsansatz bieten für die Fragen der Praxis.
Und so von der Größe, also wäre jetzt zum Beispiel das der Betrieb von Ralf, wäre das schon ein Reallabor oder wäre das kleiner oder größer?
Also Reallabore gibt es tatsächlich in allen möglichen Größen. Gleichwohl man sagen muss, dass eher lokalere Ansätze, also sehr kleinere Ansätze, häufiger vorkommen. Es gibt aber auch Reallabore, die ganze Regionen umfassen. Ne? Beispiel vielleicht aus der Forschungspraxis. Die Uni Hannover hat ein Reallabor geleitet, was die Nordseeküste als Ganzes als Reallaborgrenzen beschrieben hat. Ne? Natürlich haben die nicht die ganze Küste dann beforscht, sondern sie haben sich lokal Experimente entlang der Küste gesucht und die dann halt bearbeitet. Also generell kann man sagen, eher kleinteilig und der Betrieb von Ralf könnte sich durchaus eignen für ein Realweltlabor, aber es gibt sie tatsächlich auch in ziemlich großen Maßstabsebenen.
Und du hast ja gesagt, der Unterschied zur normalen Forschung, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ist, dass man halt nicht diese kontrollierte Umgebung hat, sondern wenn sich halt was ändert in der Realität, dann ändert sich das halt natürlich auch im Reallabor, denn das ist die Realität, sage ich jetzt mal. Das heißt, ihr sucht auch nicht nur bestimmte Leute raus, die da sozusagen arbeiten, sondern wenn das Reallabor jetzt die Nordseeküste zum Beispiel ist, dann sind die Menschen, die dort Jobs haben, die dort wohnen, eigentlich Teil dieses Reallabores.
Das sollte auf jeden Fall der Anspruch sein, weil letztlich kommt diese ganz Realweltlabor-Idee so aus der Nachhaltigkeitsforschung, die ja den Anspruch hat, auch Lösungsansätze in Richtung Nachhaltigkeit zu erarbeiten. Und da besteht so ein bisschen die Vorstellung, dass um eine Nachhaltigkeitstransformation zu erreichen, braucht es letztlich auch eine ausreichende Legitimation von den Leuten, die letztlich Leidtragende sind oder die einen sogenannten Stake darin haben. Ne? Das müssen vielleicht nicht immer Bürger, Bürgerinnen sein. Es kann auch sein, es reicht auch manchmal einfach nur mit Bürgerrepräsentanten zusammen den Prozess zu vollführen, weil die meisten Realweltlabore laufen eher auf Projektbasis und müssen auch schauen, wie sie ihre verfügbaren Ressourcen einsetzen. Aber in der Regel, stimme ich dir zu, ist es schon der Anspruch, so viele Interessensvertreter mit in den Prozess irgendwie mit zu involvieren. Ja.
Du hast das Wort ein Steak haben erwähnt, also nicht das Steak, was auf dem Teller liegt, sondern du meinst damit sozusagen Leute, die in irgendeiner Form daran beteiligt sind. Nur um das kurz zu klären.
Ja, ganz genau. Also ein Stakeholder ist sozusagen jemand, der beeinflusst ist von der Fragestellung, die man bearbeitet.
Ja, ich finde auch, wir müssen das ganzheitlich betrachten, diesen Ansatz des Reallabores. Ich habe es in meiner eigenen Praxis hier immer wieder festgestellt. Es reicht nicht, dass ich eine Idee habe oder ein Wissenschaftler eine Idee hat und auf mich zukommt und sagt, wir wollen mal was ausprobieren. Ich muss eine ganze Menge Leute mitnehmen in das Boot. An erster Stelle stehen da meine Mitarbeiter. Das sind natürlich auch Sachen oder Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, die mir sehr auf die Füße gefallen sind, dass ich teilweise die Mitarbeiter überfordert habe mit neuen Dingen, mit Unterstützung von Wissenschaftlern, die hier vor Ort ihre Promotion gemacht haben oder sowas. Das kommt dann so schleichend, diese Überforderung. Und solche Dinge, die muss ich im Blick haben in Zukunft. Ne? Also das ist auch eine Lernkurve, die ich hier hinter mich bringen musste. Ich will da mal noch was zu sagen. Ich finde wenn ich mir ein Reallabor vorstelle, hier bei uns, also hier im Landwirtschaftsbereich, aber auch in anderen Bereichen, finde ich diese Idee sehr charmant, so eine Art offenen Campus-Charakter zu haben, ne? Dass man wirklich seine Umwelt, seine Nachbarn integriert in solche Ideen, sehr transparent die Sache aufzeigt und ein Miterleben dieser Transformation ermöglicht. Also umso mehr Verständnis habe ich bei meiner ganzen Umwelt. Also ich komme ja gerade aus dem Tierhaltungsbereich, der sehr kritisch gesehen wird, nicht nur bei Verbrauchern, auch bei Nachbarn und so weiter. Ich finde schon, dieser ganze soziale Aspekt, der gehört damit dazu, dass in so einem Reallaboransatz mit zu integrieren.
Es ist ja auch oft so, gerade wenn wir über die Landwirtschaft reden, dass wir die Wertschöpfungskette brauchen. Also das heißt, wenn man jetzt im Gemüsebau irgendwas verändert oder besondere Anbauformen wählt oder eben auch in der Tierhaltung besondere Wege geht, dann ist man ja oft auch darauf angewiesen, dass man die Produkte zu einem besseren Preis verkaufen kann oder zumindest irgendwie kennzeichnen möchte, das ist jetzt die Besonderheit bei diesen Produkten. Und dann braucht's ja immer auch sofort eine Wertschöpfungskette. Das heißt, wenn man jetzt Schweine hält, braucht man einen Metzger, der die Schweine verarbeitet und der eine Möglichkeit hat, die Produkte entsprechend auch zu verkaufen. Und wenn man einen Gemüseanbau hat, der auf eine bestimmte Art und Weise, die Bodenfruchtbarkeit schont oder so ähnlich oder ohne Spritzmittel auskommt, dann braucht man auch einen Vertriebsweg dafür. Und nicht jeder Landwirt kann seine Produkte selbst auf den Markt bringen. Und an der Stelle braucht man dann eben oft auch andere Stakeholder aus dem Reallabor, also aus einem gewissen räumlichen Kontext, die da mitmachen, die also zum Beispiel sagen, super, ich bin hier Verarbeiter und suche genau solche Produkte und ich habe hier auch einen Vertriebsweg und wenn wir das zusammen machen, dann kriegen wir das auch zusammen bis auf den Markt. Also das, da braucht man einfach auch oft mehrere Akteure, um insgesamt eine gute Lösung zu finden.
Und was würdet ihr denn dann sagen, was sind die Vorteile für die Wissenschaft, aber auch für die Landwirtschaft von Reallaboren? Sebastian, entweder du willst gleich darauf antworten oder noch was davor einschieben.
Ich würde ganz gerne noch was davor einschieben, weil ich finde, Realweltlabore als Ansatz sind besonders dann charmant, wenn man sie jetzt nicht nur sehr produkt- und innovationsbezogen betreibt. Das kann man durchaus machen und ist auch sehr beliebt, ne, dass man halt mal eine Innovation ausprobiert und mal schaut, welche Akteure können denn dabei helfen, die Innovation zum Fliegen zu bringen. Ganz besonders charmant finde ich jedoch auch die Realweltlabore, die versuchen, neue Konzepte mal tatsächlich in die Landschaft zu bringen. Ne? Weil das sagt sich manchmal so leicht, resiliente Landschaft oder klimaresistente Landschaft oder so. Aber wie sieht es denn aus, wenn man es mal ganz konkret macht? Und dann kommt nämlich raus, dass nicht nur die unterschiedlichen Disziplinen da ganz unterschiedliche Vorstellungen haben, sondern natürlich auch die Landwirtinnen oder der Wasserwirtschaftsverband oder die Naturschutzbehörde. Ne? Und ein Realweltlabor entfaltet besonders da seine Stärke, wo man diese Perspektiven miteinander integriert und versucht, zu holistischen Lösungen zu kommen. Und das ist nochmal eine andere Qualität als diese eher innovationsfokussierten Realweltlabore. Das wollte ich nur nochmal ergänzen zum Letzten.
Ja, dem kann ich ja nur wirklich zustimmen, denn das ist genauso mein Ansatz, den ich jetzt für die Zukunft für mich gewählt habe. Wir müssen neben meinem Berufskollegen, wir müssen ihnen andere Konzepte mit an die Hand geben. Ne, wir haben veränderte Ansprüche an Arbeit, an Arbeitszeit, an Umweltdinge, an Wohnen, miteinander, in dörflichen Charakter oder sowas. Ne? Und da braucht es einfach gesamte Konzepte. Und da müssen Landwirte zusammenarbeiten, um ein gesamtes Bild, ich sag mal, für die Zukunft darzustellen. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Faktor. Wenn ich das hier im Tierhaltungsbereich sehe, ich kann man zum Beispiel nicht nur singulär nur meine Schweinehaltung hier betrachten und an der Stalltür aufhören zu denken. Ich muss ja den ganzen Prozess bis zum Kunden denken. Und da gehört eben dieser Bereich Schlachtung mit dazu, ne, die heute sehr viel in großen Anlagen passiert, die ganz weit entfernt sind und so weiter. Solche Dinge, die muss ich in diese Reallabor-Konzepte mit einbringen. Ne? Genauso ist es mit Abfallvermeidung oder Emissionsvermeidung. Ganz, ganz wichtige Themen, die heute nicht bezahlt werden im ersten Moment, aber die in zukünftige Konzepte zwingend eigentlich mit integriert sein müssen. Sonst haben die in der Zukunft auch keinen Bestand. Und das, sage ich mal, kann ich auch nur schaffen, wenn ich das ein bisschen übergeordneter sehe und nicht nur für meinen Einzelbetrieb hier. Sonst funktionieren solche Dinge nicht. Ne? Also finde ich ein ganz wichtiger Faktor, ne? Dass man wirklich, wir sind Reallabore müssen auch mal, ich sag mal, was ganz Neues denken dürfen. Und dann im größeren Zusammenhang auch.
Ja, dann hast du ja wahrscheinlich den für dich größten Vorteil auch schon beschrieben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Das ist halt einfach nicht diese, ich sage jetzt mal, Grenze, wie vielleicht in der Forschung gibt, weil der Nächste ist halt nicht mehr im Forschungsprojekt drin oder das Thema wird halt nicht behandelt, weil es vielleicht nicht im Antrag stand oder so, sondern es ist halt einfach wahrscheinlich viel, viel weiter gefächert und du hast viel mehr Kontakte, die sozusagen Teil dieses Reallabors sind. Wenn ich das richtig verstehe. Ihr könnt mich gerne korrigieren. Und ihr könnt auch gerne andere Vorteile aus eurer Sicht ergänzen.
Vielleicht nochmal dazu gerade, weil du das gerade ansprichst. Ich finde das auch ein sehr wichtiger Aspekt, dass ich also in meiner Funktion als Multiplikator diene, auch für meine Berufskollegen oder als Ja, als Wissensvermittler auch nochmal. Das wird ja ganz anders wahrgenommen, als wenn ein Wissenschaftler versucht, denen neue Konzepte beizubringen. Ne? Als wenn sie irgendwo hinfahren können, mit einem Praktiker sprechen und sagen, oder ihre Fragen stellen können, um dann, sag ich mal, sich Gedanken um den eigenen Betrieb zu machen. Ich weiß, die Landwirtschaft ist unheimlich vielfältig. Und ob ich einen Schweinehaltungsbetrieb in Brandenburg habe oder in Baden-Württemberg, ist ein großer Unterschied. Ne? Wir haben eine unheimliche Vielfalt von landwirtschaftlichen Betrieben und es gibt nicht diese normierten Lösungen. Ne? Und es gibt höchstens immer Denkanstöße für die einzelnen, Lösungen, die dann ja auf andere Bereiche übertragen werden können. Und das, denke ich, ist auch ein wichtiger Punkt, den man mit beachten sollte. Es gibt hier nicht diese normierten Standardlösungen nachher. Ne? Aber es gibt so ein paar wichtige Dinge, mit die man vermitteln muss.
Genau, da würde ich auf Ralf gleich mal reagieren. Ich gebe dir total recht, wenn du sagst, diese normierten Lösungen, die gibt es einfach nicht. Und deswegen, finde ich, muss man auch so ein bisschen die Erwartungen dämpfen, dass man die Lösung, die man jetzt in einem Reallabor erarbeitet hat, dass sie auch wirklich an anderer Stelle oder in einem anderen Kontext so problemlos greifen. Das wird so ein bisschen, momentan sehe ich das so in der Wissenschaftspolitik, wird es so ein bisschen dahin geframed, als wenn es alles kein Problem sei, ne, die Lösung in einen Kontext in den anderen zu überführen. Aber ich wäre da tatsächlich ein bisschen vorsichtig. Aus der wenigen Empirie, die es bislang gibt zu Realweltlaboren, berichten vor allen Dingen viele PraktikerInnen, dass das Knüpfen von Netzwerken einfach ein sehr, sehr großer Mehrwert war. Ne? Also, dass die Leute halt sektorübergreifend mit anderen Akteuren mal über einen längeren Zeitraum zusammenarbeiten, eröffnet wirklich ganz viele Möglichkeiten. Und um nochmal auf die Wissenschaft einzugehen, was hat die da letztlich davon? Ja, das mit den generalisierbaren Ergebnissen ist tatsächlich schwer. Haben wir ja schon festgestellt, keine Laborbedingungen. Aber woraus die Wissenschaft lernen kann, ist aus diesen Prozessen selber, ne, die Wissenschaft mit Praxis zusammenführt. Da sind wir nämlich total schlecht drin, sowas gut anzuleiten und strukturiert zu machen. Und da können wir ganz viel lernen. Und vor allen Dingen steht halt auch diese Frage, ja, wie transformieren wir denn unsere Gesellschaft am effektivsten? Ne, auch daraus lässt sich in Realweltlaboren ziemlich viel für die Wissenschaft ableiten.
Da habe ich gleich eine meiner Fragen, die, wie ich finde, sehr gut dazu passt. Ich bin nämlich bei meiner Recherche auf die Aussage gestoßen, Reallabore schaffen Raum für Partizipation und stärken damit die gesellschaftliche Akzeptanz für Innovation. Wie funktioniert das denn? Warum ist das denn so?
Ja, ich denke, das ist genau der Punkt, den auch Ralf eben schon mal angesprochen hatte und auch Sebastian. Also in dem Moment, wo man nicht rein innovationsbezogen an eine Fragestellung herangeht, sondern wenn man das offener formuliert und in einem bestimmten geografischen Kontext, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, ein Problemfeld identifiziert und dann versucht, alle, die irgendwas damit zu tun haben, also die entweder betroffen sind oder einen Einfluss darauf haben, wenn man die zusammenbringt, an einen Tisch holt und alle an der Problemdefinition und auch an der Lösungsfindung in irgendeiner Weise beteiligt, dann ist das ja genau das, was Ralf vorhin mal als interdisziplinär auch angesprochen hat. Also das heißt, dann brauche ich nicht nur eine wissenschaftliche Disziplin, dann brauche ich mit ziemlicher Sicherheit mehrere davon. Und ich brauche eben auch die anderen Akteure, die vielleicht ihr Verhalten auch in irgendwelchen Stellen ändern müssen oder ja einfach dazu auch lernen, indem sie da miteinander im Austausch sind. Einfach auch die anderen Perspektiven kennenlernen. Das ist ja auch oft so ein Punkt, dass man erstmal verstehen muss, warum der andere das nun so und so macht oder machen muss. Und dadurch entsteht sicherlich ein besseres Verständnis füreinander. Und aus solchen Gesprächen miteinander, das war auch unsere Erfahrung, können auch ganz neue Lösungen entstehen, an die man vorher einfach auch gar nicht gedacht hat. Also man braucht diese gewisse Offenheit und daraus können dann auch wirklich völlig neue kreative Dinge entstehen, die man vorher sich gar nicht auf dem Papier hat ausdenken können.
Ja, das ist natürlich auch das Problem, was wir heute in unserer Forschungsförderung so massiv da haben, ne? Dass wir im Vorfeld schon ganz genau definieren müssen, was wir tun, ne? In jedem einzelnen Schritt so ungefähr. Und diese Offenheit, die geht dadurch völlig verloren. Man ist dann sehr eingeschränkt in seinem Blickfeld, wie über Leitplanken geführt zu dem Ziel, was man einmal mal definiert hat. Und hat es ganz schwer, wenn man da auf neue Fragestellungen stößt, dann muss man das wieder einen ganz neuen Antrag stellen oder sowas. Ne? Und deswegen gehe ich bei mir mittlerweile lieber dazu über, das gar nicht in so einem geförderten Kontext zu sehen und zu sagen, dieses Reallabor, was ich hier mache, das muss ich auch irgendwie, ich sag mal, aus ja, privatwirtschaftlicher Sicht lohnen, sage ich mal. Das ist eine Investition, die ich tätigen muss, ne? Und nicht irgendwie, ich bin da nicht so wissenschaftlich, wissenschaftsbasiert, dass ich jetzt immer nur zum nächsten Fördertopf schielen muss, ne? Das eröffnet mir natürlich auch mehr Freiheiten im Denken. Und ich bin vielleicht auch sogar schneller, ne? Aber das, was Susanne auch noch sagte, für mich extrem wichtig, die Kommunikationsstrategie der Zukunft. Ne? Gegenüber, also den Leuten, die es nachher anwenden wollen, sollen, aber eben auch Entscheidungsträgern, aber eben auch nicht zu vergessen, dem ganz normalen Menschen, der da wohnt, der Verbraucher ist oder sowas, das wird einfach noch zu wenig gemacht. Ne? Die alle mit einzubinden, das gibt nämlich nachher die neuen Fragestellungen. Ne? Dass ein ganz normaler Verbraucher sich das anguckt und mal so eine, denkt, er stellt eine blöde Frage und dann sind alle ganz ruhig, weil sie die Antwort gar nicht wissen. Und dann daraus kommen dann auch mal richtige Dinge raus, wo man dann mal wieder drüber nachdenken muss.
Ja, ich würde ganz gerne einen Aspekt, den du aufgebracht hast, Ralf, nochmal aufgreifen, weil wir reden ja die ganze Zeit eigentlich über Realweltlabore in der Landwirtschaft. Wenn man sich anguckt, wo die eigentlich momentan stattfinden, dann muss man sagen, es gibt die eigentlich noch recht selten in der Landwirtschaft oder auch im ländlichen Raum oder in ländlichen Räumen. Das hat so ein bisschen damit zu tun, dass Realweltlabore hauptsächlich bislang in urbanen Kontexten und in öffentlichen Räumen durchgeführt werden, ne? Was natürlich spezifische Vorteile hat, weil es zum Beispiel keinen Landeigentümer bräuchte oder Landeigentümerin, wo man halt diese Experimente macht. Deswegen würde ich hier gerne nochmal darauf hinweisen, dass Realweltlabore vor allen Dingen in der Landwirtschaft sehr viel vom Goodwill von Betriebsleitenden oder von Eigentümern abhängt, die wirklich bereit sind zu sagen, okay, ich nehme hier vielleicht mal ein bisschen Risiko in Kauf oder stelle hier auch mal ein bisschen Fläche zur Verfügung, um das zu machen. Das ist aber nicht selbstverständlich, weil da geht es letztlich auch um Haftungsfragen oder Versicherungsfragen. Ne? Also das ist nicht trivial. Und ist vielleicht ein kleiner Erklärpunkt dafür, dass es bislang noch recht wenige Realwirtlabore in die Landwirtschaft geschafft haben.
Wir möchten euch gern auf einen Podcast vom Deutschlandfunk aufmerksam machen, der an unsere Themen, insbesondere unsere Episode über Tierwohl, anschließt und euch bestimmt gut gefallen wird. Die Hörspielserie Sauerei erkundet über 3 Generationen eine Familie und ihre unterschiedlichen Ideen von der richtigen Beziehung zwischen Mensch und Tier in der Landwirtschaft. Ein sehr spannendes und relevantes Thema, wie wir finden. Den Podcast findet ihr auf www.hörspielundfeature.de und den Link dazu findet ihr auch in unseren Shownotes. Kannst du uns ein Beispiel nennen, vielleicht auch von einem, ja, ich weiß nicht, von einem Produkt oder von einer Branche, wo wir vielleicht sogar, ich sag jetzt mal, als Öffentlichkeit was mitbekommen haben, wo wir aber vielleicht gar nicht wussten, dass das in einem Reallabor entstanden ist oder dass es da eins gibt?
Also ich glaube, man muss fairerweise sagen, dass das wirklich noch sehr in der Nische ist. Das wahrscheinlich bekannteste Reallabor stellt vermutlich die Stadt Wuppertal selber dar. die in einem Leitbildprozess für Zukunftsentwicklung vor, ich weiß jetzt nicht, muss raten, vielleicht 10 Jahren den Plan gefasst hat, sie wollen jetzt Transformationsstadt sein. Und zusammen mit dem dort ansässigen Wuppertal-Institut, die gleichzeitig auch noch Transformationsforschung betreiben, im Rahmen der Stadt Wuppertal in unterschiedlichen Orten, aber immer in der Öffentlichkeit, ne, oder in öffentlichen Räumen, Realwelt-Experimente durchgeführt haben. So, und da ist so das bekannteste Beispiel, dass ein ehemaliges Bahnhofsgebäude, was nicht mehr benutzt wurde, einer völlig neuen Nutzung zugeführt wurde. Das war also ein öffentlicher Raum, wo man nicht genau wusste, was macht man jetzt damit. Und man hatte nur die Idee, das soll irgendwie, dort soll Transformationslernen stattfinden. Und dann fanden dort ganz unterschiedliche Aktivitäten statt, die Stadtbevölkerung einzuladen, um diesen Ort sozusagen zu beleben und da eine Funktion wieder draus zu machen, die vorher nicht definiert wurde. Und das ist vermutlich noch so das bekannteste Reallabor. Es gibt aber mittlerweile auch ein paar Leuchttürme in der Landwirtschaft.
Danke dir, Sebastian. Genau in diesen landwirtschaftlichen Bereich wollen wir jetzt noch einmal tiefer einsteigen, auf der Suche nach Beispielen. Es gibt nämlich ein Bundesland, was hier bereits Pionierarbeit geleistet hat und was eine enge Zusammenarbeit zwischen Forschung, Politik und Praxis in einem Reallabor-Kontext schon seit einiger Zeit erprobt. Dazu haben wir mit Esther Miewes gesprochen. Sie ist in der Vereinigung Ökologischer Landbau in Hessen. Hören wir mal, was sie für ein Beispiel mitgebracht hat.
Ein gutes Beispiel für ein Reallabor in der Landwirtschaft ist das Praxisforschungsnetzwerk Hessen. Es wird koordiniert von der Vereinigung Ökologischer Landbau in Hessen, der politischen Interessenvertretung der Ökolandwirtinnen. In diesem Netzwerk startet alles bei den Betrieben. Je nach Schwerpunkt und Fragestellungen aus der Praxis werden dann die entsprechende Beratung, WissenschaftlerInnen und weitere relevante Akteure zusammengebracht, um gemeinsam Lösungen mit und für die Praxis zu finden. Partizipation wird in diesem Netzwerk gelebt und Wissenstransfer wird hier nicht als Einbahnstraße gesehen.
Da wir ja jetzt schon auch ein bisschen Kritik an der einen oder anderen Stelle gehört haben oder vielleicht einfach ein paar nachdenklichere Worte. Was sind denn vielleicht nochmal so zusammengefasst die Hindernisse, die es halt aktuell gibt, wenn man ein Reallabor aufbauen will?
Ja, vielleicht kann ich da kurz mal einspringen. Das ist so ein bisschen, ja, wie Sebastian eben schon sagte, wenn man im landwirtschaftlichen Kontext Reallaborforschung betreiben will, ist man eben darauf angewiesen, dass Landwirte wahlweise ihr Land oder ihren Stall zur Verfügung stellen und in der Regel auch sich sehr engagieren und ihre Zeit einbringen. Also da ist Ralf sicherlich ein besonderer Landwirtsunternehmertyp, der da wirklich ein Vorreiter ist und ganz viel sich engagiert. Aber es gibt eben sehr viele Betriebe, die entweder nicht die Zeit haben oder aus anderen Gründen sich nicht so stark engagieren wollen. Da haben wir in unseren Projekten, die mit Landwirten zusammen durchgeführt wurden, immer auch festgestellt, dass es wirklich auch Kompetenz braucht, die wir als Wissenschaftler tatsächlich gar nicht so unbedingt haben, so Landwirte zu motivieren und bei der Stange zu halten. Also das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass die Forschungsförderung, so wie wir sie jetzt im Moment haben, in der Regel zwar Gelder ausgibt für die Personalkosten der Universitäten und Forschungseinrichtungen, aber nur in den seltensten Fällen auch den Aufwand der Landwirte entschädigt, die sich an solchen Projekten beteiligen. Also in bestimmten Situationen geht das. Wenn es Ernteausfälle gibt wegen irgendeinem Experiment oder so, dann gibt es schon mal Möglichkeiten. Aber jetzt so zum Beispiel den Zeitaufwand für die Teilnahme an Projekttreffen oder für die Fahrten dahin oder so, der wird nicht in jedem Fall mitbezahlt. Und das ist auf jeden Fall ein Hemmnis. Und in Reallabor-Kontexten gibt's da die Möglichkeit, das ein bisschen anders zu gestalten. Und der dritte Punkt ist eigentlich so die Zeitschiene, die in den klassischen Forschungsprojekten eben immer sehr begrenzt ist. Also wir haben normalerweise dreijährige Projekte, manchmal sind es vierjährige Projekte und dann ist das vorbei. Und dann hat man so eine tolle Gruppe von engagierten Landwirten vielleicht zusammen, die 3 Jahre mit einem geforscht haben. Und dann kann man am Ende noch den Abschlussbericht schreiben und dann war's das. Und das, was da entstanden ist, wird dann nicht weitergeführt. Und das ist zum Teil auch wirklich frustrierend für die Landwirte, die sich daran beteiligen und auch für alle Akteure. Und auch da wäre es wünschenswert oder ist es eben häufig so, dass die Reallabore die Möglichkeit bieten, diesen zeitlichen Rahmen etwas weiter zu fassen. hängt immer vom Geldgeber ab, aber das ist die Idee dahinter eigentlich.
Ja, also da gebe ich Susanne in allen Punkten recht. Was die Aufwandsentschädigung anbelangt, bin ich sehr froh, dass wir in dem Corpus-Projekt, was ich koordiniere, das explizit mitbedacht haben und die Realweltlabore auch mit einem entsprechenden Geldbetrag, der natürlich zweckgebunden ist, aber tatsächlich auch unterstützen, finanzieren können. Das ist nicht alltäglich und wir sind ein BMBF-gefördertes Projekt, also Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und da gibt es mittlerweile auch mehr und mehr Realweltlabor, also auch von der Forschungsförderung her, da bewegt sich ein bisschen was, aber es könnte tatsächlich mehr sein.
Danke, dass du sofort BMBF erklärt hast. Da bin ich dir sehr dankbar. Wir haben noch zwei Abschlussfragen. Ich möchte gerne, dass alle von euch die beantworten. Vorher vielleicht nochmal kurzer Exkurs zu dem neuen Reallabor. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt als neu bezeichnen darf, aber zu dem Reallabor, was ja jetzt in Planung ist oder startet. Ihr könnt mir gleich mehr sagen. Vom ZALF, also dem Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung und den Partnern aus Hessen. Vielleicht so ein kurzer Pitch, eine Minute maximal.
Ja, vielleicht fange ich mal an, weil so richtig offiziell ist es ja noch gar nicht. Ich habe noch mal geschaut, was eigentlich veröffentlicht wurde. Bislang, also zur Aufnahmedatum des Podcasts, heißt es nur, dass ZALF und die Partner aus Hessen die gemeinsame Zusammenarbeit an der Realweltlaborforschung intensivieren wollen. Gleichzeitig, und ich denke, so viel kann ich schon sagen, läuft im Hintergrund gegenwärtig ein Bewerbungsprozess, wo man diese strategischen Ziele auch entsprechend mit finanziellen Mitteln unterfüttern möchte. Und wenn das so klappt wie erhofft, dann wird es ab dem Jahr 2026 mit der Region rund um das ZALF, also die Region Märkisch-Oderland, und dann in Hessen Reallabore geben. Welche Experimente da letztlich stattfinden, ich glaube, soweit sind wir noch nicht, um das sagen zu können. Es gibt natürlich Planungen, und aber wir sind momentan in der Begutachtungsphase. Aber soweit stehen wir momentan im Prozess.
Danke dir. Springen wir jetzt nochmal zu Toni, der ja auch intensiv den Aufbau der Reallabore am ZALF begleitet. Und der uns noch etwas mehr dazu erzählen kann, was in den Reallaboren des ZALF konkret geplant ist und wie man zu den Forschungsthemen überhaupt kommt.
Das ZALF und seine Partner in Hessen planen 5 regional geprägte Reallabore, die über eine lange Dauer, 20 bis 30 Jahre, regionale Themen bearbeiten, wie zum Beispiel die klimaverträgliche Nutzung von wiedervernässten Niedermooren oder integrierte Pflanzen-Tier-Agrarsysteme. In diesen Reallaboren wird es nicht nur um neue Technologien und Anbaupraktiken gehen, sondern auch darum, neue Politikinstrumente oder Wertschöpfungsketten unter realen Bedingungen zu entwickeln und zu testen, damit diese Innovationen auch in der Wirklichkeit funktionieren und für Landwirte und Landwirtinnen finanziell Sinn machen. Was in den Reallaboren konkret erforscht wird, ergibt sich jeweils aus den Bedarfen regionaler Akteure und der Expertise der Forschenden, und wird durch einen ständigen Austausch von Wissenschaft, Praxis, Politik und Gesellschaft herausgefunden.
Das klingt auf jeden Fall super spannend und wir halten die Daumen, dass es mit der Finanzierung dann auch klappt. Also, normalerweise fragen wir ja, welche Rolle spielen Bürgerinnen und Bürger in Reallaboren? Jetzt frage ich mich gerade, ob das eine gute Abschlussfrage ist oder ob wir es vielleicht lieber so machen, dass ihr nochmal vielleicht kurz zusammenfasst, was ihr euch auch wünscht, was da in Zukunft passiert. Und dann als zweite Frage, was wünscht ihr euch von der Politik? Und ich sage jetzt einfach mal, Ralf beginnt.
Das erste Wort, was mir dazu einfällt, ist immer mehr wagen, mehr Mut haben, auch was zu machen, ohne zu wissen, ob das tatsächlich nachher Erfolg hat, ob das in einer Legislaturperiode Erfolg hat oder ob sich der Erfolg erst langfristiger einstellt. Aber lieber was tun, als nichts zu tun. Denn ich sehe es bei vielen Berufskollegen, aber auch vielleicht bei der Gesellschaft, die warten. Alles wartet auf den. Wir brauchen, jetzt haben wir nach Covid, brauchen wir wieder Ruhe. Und jetzt haben wir Inflation, jetzt brauchen wir wieder Ruhe und so weiter. Und gehen die Zukunftsthemen nicht schnell genug an. ne, oder verschieben das wieder und so weiter. Klimawandel, Tierschutz, Emissionsvermeidung, ich sag mal, ne, das sind alles Themen, die warten nicht, ne? Und da müssen wir, ja, müssen wir ran. Von der Politik eben auch wir als Landwirte oder als Unternehmer überhaupt. Und wir müssen immer die Gesellschaft auch mitnehmen, die eigentlich erstmal die bei uns rund um den Kirchturm wohnen oder leben, aber eben dann auch noch weiterdenken und dann einfach auch mal zeigen, ja, wir als Basis, ne, als Basis, der ganz unten in der Wertschöpfungskette sind, wir haben verstanden, Gesellschaft, ne, wir versuchen, wir machen was und dann müssen wir das auch zeigen. Ne? Das meinte ich vielleicht vorhin mit der Idee des offenen Campus oder was, da gehören denn nicht nur die Wissenschaftler und die Landwirte dazu, sondern eben auch die Gesellschaft, ne? Damit wir Akzeptanz überhaupt wieder bekommen für das, was wir tun.
Dann hast du ja eigentlich auch meine eigentliche erste Frage schön beantwortet, welche Rolle spielen die Bürgerinnen und Bürger? Halt eine ganz wichtige dann tatsächlich. Und das ist halt auch einer der Punkte, dass sie halt mitgenommen werden sollen und wollen. Dann Susanne.
Ja, ich kann Ralf da natürlich nur zustimmen. Genau, und was ich mir wünschen würde, eben auch gerade im Zusammenhang jetzt mit der Beantragung, die da zusammen mit dem ZALF auf den Weg gebracht wird, wäre sozusagen die Räume dafür zu schaffen, die Forschung zukünftig so ausrichten zu können, eben mit transdisziplinärer Forschung, gemeinsam mit Bürgern und Landwirten und allen möglichen Beteiligten in einem längeren Zeitraum, also nicht in diesen 3-Jahres-Schritten, sondern in einem längeren zeitlichen Kontext. Das würde ich mir von so einem Reallabor wünschen, dass wir einfach diese Struktur kriegen und die Infrastruktur kriegen, also personelle Ausstattung verschiedener Arbeitsgruppen, in unterschiedlichen landschaftlichen Naturräumen. Das ist ja auch so ein bisschen der Hintergedanke, dass wir eben Hessen und Brandenburg so ganz unterschiedliche Landschaften auch haben, um dann eben verschiedene Herausforderungen, die wir jetzt so im Zusammenhang mit Transformation der Agrarsysteme haben, eben an unterschiedlichen Stellen durch unterschiedliche Disziplinen und mit ganz viel Beteiligung von allen möglichen Betroffenen angehen zu können. Also das wäre so eine Wunschvorstellung, die ich an Reallabor hätte.
Ja, dann schließe ich mich mal an. Mein Wunsch, die ich an die Politik richten würde, ist natürlich erstmal relativ trivial, nämlich mehr Geld für Reallaborforschung. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Viele Punkte haben wir jetzt schon angesprochen, die mir auch wichtig wären. Also weg von der Projekt hin zu einer strukturellen Förderung. Ich finde, da gibt's auch durchaus Luft, in der Politik mal zu gucken, dass das nicht nur sozusagen von den Wissenschaftsressorts finanziert wird, sondern das betrifft ja auch ganz viele andere politische Sektoren wie Wirtschaft oder Landwirtschaftsministerium, ob da nicht auch eine zusätzliche Förderung nicht auch irgendwie integriert werden könnte. Letztlich haben wir auch schon den Punkt gesagt, dass es super wichtig wäre, weg von dieser reinen Wissenschaftsfinanzierung, ne, also dass nur das Forschungsministerium das finanziert, weil die finanzieren natürlich Forschung, aber es ist genauso wichtig, die beteiligten Praxisakteure in irgendeiner Art und Weise zu kompensieren. Es muss ja nicht unbedingt investive Mittel sein, die kriegen, aber dass die mal mit einer halben Stelle irgendwie für ein paar Jahre an so einem Realwertlabor teilnehmen können, weil das sowas ist einfach sehr ressourcen- und zeitintensiv. Genau, das wäre so mein Wunsch und vielleicht noch ein Hinweis, dass wir, glaube ich, ein bisschen aufpassen müssen, dass wir jetzt mit diesen Realwertlaboren nicht irgendwie so ein UFO in die existierende Institutionenlandschaft reinsetzen, sondern wir sollten gucken, dass wir das möglichst gut einbetten. Und ich habe in der Vorbereitung zu dem Podcast überlegt, dass eigentlich ein Schulterschluss mit den Leader-Gruppen, ne? Also diese Leader-Aktionsgruppen, die sind eigentlich eine sehr geeignete Struktur, um daran anzudocken. Darüber werden ja momentan eher noch so Bottom-up-Projekte gefördert. Warum die nicht mehr finanziell ausstatten und dort sozusagen die Forschung mit andocken? Das wäre eigentlich ein ganz guter Ansatz, den man mal der Politik vorstellen könnte.
Ja, und es gibt ja auch diese EEP-Agri-Forschungsgruppen, ne, also die EU-kofinanziert werden sozusagen. Da sind ja eigentlich auch schon sehr bottom-up die Landwirte mit einbezogen. Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Anknüpfungspunkt.
Ja, aber ich finde, die sind so bürokratisch.
Das ist vielleicht auch ein ganz starkes Argument, was man nochmal im Reallabor-Kontext mitdenken muss, ne? Diesen, das, was wir bisher mit der Drittmittelforschung haben, ist eben sehr stark formalisiert und je nach Geldgeber auch wirklich aufwendig mit den Anforderungen, mit den Berichten, was da zum Teil einzelne Teilnehmer leisten müssen, ist wirklich viel. Und das könnte auch was sein, was man in einem Reallabor-Kontext anders regeln kann.
Ja, ich denke, die Bürgerinnen und Bürger werden sich nur beteiligen, wenn die Hürden möglichst gering sind und man sie auch nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe betrachtet. Aber hören wir auch nochmal die Meinung von Maria, die sich ja in vielen Projekten mit diesem Thema Bürgerbeteiligung befasst hat.
In Reallaboren möchten wir die BürgerInnen aktiv in die Entwicklung der Projektziele und lokaler Lösungsansätze einbinden. Das heißt, sie sollten frühzeitig beteiligt werden und aber auch ihre eigenen Ideen einbringen können. Wichtig ist, dass dies immer im engen Austausch und auf Augenhöhe zwischen Praxis und Wissenschaft passiert. So soll eben gegenseitiges Lernen gefördert und Kompetenzen gestärkt werden, um diese Transformation selbst in die Hand nehmen zu können.
Ja, ich bin zurück.
Wie schön.
Mein Computer ist einfach gerade abgestürzt. Es tut mir schrecklich leid. Es ist wirklich die, ich weiß gar nicht, 31. Podcast-Aufnahme oder so. Und es passiert jedes Mal was anderes. Also es tut mir leid. Aber ich freue mich, dass ihr das Gespräch beendet habt. Ich glaube, dass das tatsächlich auch alles aufgezeichnet wurde.
Es sah so aus. Es lief immer weiter.
Ja.
Und jetzt höre ich euch nämlich zum Beispiel auch gar nicht mehr. Gerade habe ich euch gehört. Ich glaube, Ralf muss los.
Ja, darf ich mich gleich verabschieden? Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Würde ich mich von euch verabschieden? Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es jetzt ein bisschen kürzer war als geplant, einfach sehr abrupt geendet ist. Ja. Aber nur nochmal herzlichen Dank für eure Zeit.
Ja,
gerne. Mach's gut, Ralf.
Ich höre auch nichts.
Ja, tschüss. War klasse.
Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann können wir euch die Artikel auf unserem Blog www.quer-feld-ein.blog empfehlen. In den Shownotes findet ihr außerdem noch weiterführende Links zur heutigen Episode. Und alle Podcast-Episoden findet ihr auch immer auf unserem Blog, auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube und wissenschaftspodcasts.de. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Instagram, Twitter bzw. X oder Facebook folgt, unsere Beiträge liked, teilt und kommentiert. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns doch gern auch eine Bewertung auf Spotify und Co. Außerdem könnt ihr uns natürlich Fragen, Feedback oder Anregungen zum Podcast auch via E-Mail an querfeldein@salf.de senden.